Guten Morgen.
Moin.
Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Wir sind der sogenannte Überrest, von dem wir im Buch Daniel viel gehört haben und auch in der Offenbarung. Es wurde gefragt, ja, wo ist die Gemeinde heute Morgen? Wo sind sie denn hin? Von einigen weiß ich das. Diane und Holger, der sonst hinten sitzt am Beamer, die sind zu ihren Verwandten verreist diese Woche. Die Schwester Marianne, die Enkelin hat eine Hochzeit weiter weg, die ist verreist übers Wochenende. Schwester Beek ist heute aus der Ekklesia-Gemeinde. Herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder bei uns. immerhin. Und dir natürlich auch, Gerd, von meiner Seite herzliche Glückwünsche, Gottes Segen. Möge der Herr dir noch viel Zeit schenken, dich bewahren, deine Gesundheit wieder aufstocken, dass es dir gut geht. Ja, wir wollen dich einfach dem Segen des Herrn anbefehlen. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, auch wenn wir nicht so viele sind heute Morgen. Wir sind unterwegs, es ist Urlaubszeit, es ist gutes Wetter. Doch dafür müssen wir Verständnis haben, auch wenn es um Familie geht, das ist auch wichtig. Aber du bist mitten unter uns, auch heute Morgen. Und wir wollen dir danken dafür, dass wir auch heute Morgen hier wieder den Gottesdienst in Ruhe und Frieden haben dürfen, dass du durch dein Wort mit uns reden möchtest, dass der Heilige Geist uns das Wort aufschließen möchte, dass du einfach bei uns bist und uns segnen möchtest, Herr. Aber segne auch die, die heute nicht da sind, die nicht da sein können, die verreist sind, vielleicht auch die, die nicht kommen wollen heute, weiß man ja nicht. Sei du bei ihnen, halt deine liebenden, deine segnenden und schützenden Hände über jeden Einzelnen und führe uns gesund und wohlbehalten hier wieder zusammen. Amen.
Amen.
Amen. So, meine Frau hat mir hier den Hocker hingestellt mit dem Argument, sitzen ist besser wie schnaufen. Ja, so ist das manchmal. Also bei uns ist es ja nach wie vor so, wir machen unsere geistlichen Dinge getrennt. Ich habe mein Arbeitszimmer oben, Juliane hat ihren Arbeitsbereich unten und sie hat die Einleitung vorbereitet und ich habe die Predigt vorbereitet. Und Juliane kennt grundsätzlich das Thema der Predigt nicht. Aber die Drucker sind bei uns oben, bei mir im Arbeitszimmer. Also hat sie ihre Vorbereitung für die Einladung mir hochgeschickt zum Ausdrucken und ausnahmsweise habe ich sie mal gelesen. Das mache ich normal auch nicht vorher. Und das hat mich wieder grenzenlos erstaunt, weil mir bleibt eigentlich jetzt nur übrig, die Einleitung als Predigt fortzuführen. Woher sie das weiß, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, das kann dann nur der Herr gewesen sein. Die Predigt lautet heute, und wir wissen ja alle, in welcher Zeit wir sind, das kann ja kein ernsthafter Christ mehr in Abrede stellen, dass wir in der Endzeit angekommen sind. Und die Frage ist, wie lebt die Gemeinde in der Endzeit? Es ist die letzte Zeit angebrochen, so langsam, der Herr kommt wieder, die Wiederkunft ist näher gekommen. Wann er genau kommt, kann ich euch auch nicht sagen, weil das ist mir auch untersagt. Das sollen wir alle so nicht wissen, wir sollen bereit sein. Nur er weiß es. Das weiß, nee, Jesus weiß das nicht. Er hat gesagt, das weiß nur der Vater, wann Jesus wiederkommt. Ja, aber wir sollen bereit sein und das ist das, was wir den Menschen sagen müssen. Und auch wenn wir heute nicht hier so viele sind, wollen wir auch mal die segnen, wirklich, die immer treu und brav jede Woche unsere Predigten im Internet anhören. Das sind so am Sonntagnachmittag um 300 von was weiß ich wo überall und über die Woche verteilt bis zu 1000. Wir haben ja ein Zählwerk, das ist zwar im Verborgenen, aber wir können das nachgucken, bis zu 1000 Leute, die regelmäßig wöchentlich die Predigten in der kleinen Arche hören. Das ist ja und vielleicht hat sich der ein oder andere dadurch bekehrt. Wir wissen es nicht, aber in der Ewigkeit werden wir das erfahren, ob und welche Frucht das Ganze gebracht haben kann. Ja, aber wie soll denn die Gemeinde in der Endzeit leben, liebe Geschwister? Eins ist doch noch sicherer als das Amen in der Kirche, nämlich, dass unser Herr Jesus wiederkommt.
Amen.
Auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie er selbst angekündigt hat, und wir lesen es in Matthäus 24, Vers 30. Fraglich ist nur, wie er uns vorfindet. Vor allem uns als Gemeinde, als Gemeinschaft derer, die an ihn glauben und die ihn hoffentlich mit Sehnsucht erwarten. Also wenn es nach mir geht, Jesus könnte heute wiederkommen. Lieber heute als morgen. Ich habe da keine Sorgen und keine Ängste. Aber ich weiß natürlich aus dem Wort Gottes, dass es ganz so schnell auch nicht gehen kann, weil ja noch einige Verheißungen für die Endzeit ausstehen. Aber die vergangenen in den letzten Jahren ist alles so schnell gegangen, dass wir noch auf jeden Fall bereit sein müssen für den Augenblick, wo es losgeht. Und wir möchten doch alle dabei sein. Wie wird uns der Herr vorfinden, wenn er kommt? Der Apostel Paulus gibt uns klare Hinweise, wie christliche Gemeinde aussehen soll. Er gibt hier eine Anweisung, wie Gemeinde aufgebaut werden soll. Daran können wir uns orientieren, damit sie gut vorbereitet ist, wenn ihr Herr sichtbar wiederkommt. Ich möchte heute Morgen mit euch gerne diese Gemeindeanweisung aus dem Wort des Gottes betrachten und Vers für Vers ein paar Erklärungen dazu abgeben. Aber zuerst möchte ich es im Zusammenhang lesen. Das steht im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 5, die Verse 14 bis 24. Und da heißt es: Wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnt die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Sehe zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern alle Zeit jaget dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, haben wir eben gehört im Gebet, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Meidet allen bösen Schein. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, und er wird es auch tun. Soweit Gottes Wort. Jetzt kommt die tolle Frage, wie weit können wir uns denn damit identifizieren? Haben wir das alles klar? Im Vers 14 hat es geheißen, was ist es? Wir vermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Ungezogenen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Mit den Ungezogenen meint Paulus Gemeindeglieder, die es nicht für nötig halten, einer geregelten Arbeit nachzugehen, sondern sich lieber auf die faule Haut legen und von der Gemeinde versorgen zu lassen. Ich denke, dieses Problem ist bei uns zurzeit nicht vorhanden, sondern viele von euch leben und handeln so, wie es der Theologe Hermann Betzel, der Leiter der Diakonissenanstalt in Nettelsau, mal gesagt hat. Er sagte nämlich: So möchte unser Leben sein, hörend, sehend, heimwehvoll und doch der nüchternen Arbeit zugetan, in ihr sich bewährt, um ihm keine kleine Freude für große Arbeit zu sein. Für uns als Gemeinde ist es momentan wichtiger, gerade in diesen Zeiten, ein barmherziges Augenmerk auf die Kleinmütigen und Schwachen unter uns zu richten. Oder haben wir die nicht? Na, wir werden noch sehen. Das können zum Beispiel Menschen sein, die ängstlich sind oder die unter Depression leiden oder chronisch krank sind. Wie schnell wird es uns zu viel, wenn sie uns vielleicht zum wiederholten Male von ihren Ängsten und Nöten erzählen? Oder ihre Situation überfordert uns, weil wir nicht helfen können. Und wir gehen auf Distanz, setzen uns nicht zu ihnen an den Tisch, sondern laden sie nicht mehr zu uns ein. Ich erlebe das immer wieder. Ich kriege Anrufe von Leuten außerhalb, von alten Geschwistern aus unserer Gemeinde, die mir sagen, meine Gemeinde hat mich vergessen. Ich würde so gerne mal wieder das Abendmahl feiern. Und dann fahre ich dahin und mache mit einer alten Schwester eine Andacht und Abendmahl. Und die Frau und die Schwester ist selig, dass das noch passiert. Ja. Wie beschämend wird das sein, wenn Jesus wiederkommt und einen solchen Umgang innerhalb unserer Gemeinde vorfindet, dass wir uns nicht kümmern, dass wir mit uns beschäftigt sind, dass wir die suchen, die uns nahestehen und die unsere Gedanken teilen. Hier heißt es, seid geduldig gegenüber jedem. So fordert uns der Apostel Paulus auf. Das bedeutet, haltet nicht nur so lange zu jemandem, wie euch selbst das Freude macht, sondern übt Gemeinschaft mit jedem unter euch, auch wenn der andere eure Nerven strapaziert. Ich sage ja nicht, dass das leicht ist, das kann manchmal ziemlich anstrengend sein. Aber auch wenn ihr bei dem anderen keine Möglichkeit mehr seht, dass er sich ändern wird oder wieder gesund wird, sagt Paulus trotzdem, haltet zueinander, haltet Gemeinschaft untereinander, seid geduldig mit jedermann. Geduld ist ja die Volkskrankheit Nummer eins. Ne? Was nicht sofort passiert, ist nicht richtig. Das habe ich selbst in Bibellehrkursen gelesen, dass das da drin gestanden hat. Was nicht sofort passiert, ist nicht von Gott. Das ist ein Irrtum. Im Vers 15 heißt es, sehe zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Wir kennen ja die Geschichte von Kain und Abel und was gegeneinander Neid, Missgust und Böses anrichten kann. Und Paulus macht klipp und klar deutlich, dass es in der Gemeinde Jesu solches nicht geben soll. Rache und Vergeltung soll es gerade in der Gemeinde Jesu nicht geben. Und wie sind die Geschwister manchmal gegeneinander, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen können, wenn nicht das passiert, was sie wollen? Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, wir wollen noch nicht mal die Arche verlassen, aber wir wollen ja heute Morgen nach vorne gucken und geistlich sein. Paulus sagt das klipp und klar, so soll es, das darf es in der Gemeinde nicht geben. Ihr Lieben, sagen wir nicht zu vorschnell, dass das mit uns nichts zu tun habe. Das Böse kann sich auch ganz still und heimlich unter uns einschleichen. Da wird der andere beäucht und schief angeguckt oder er wird gar ignoriert. Es wird in seiner Abwesenheit schlecht über ihn gesprochen. Und wir haben alle an uns die Fähigkeit, den anderen ganz subtil spüren zu lassen, was uns an ihm nicht passt. Das ist ja auch eine schöne Sache. Wer sich über den anderen auslassen kann, hat ja keine Zeit, über sich selber nachzudenken. So. Und manchmal merken wir nicht mal, wie Stück für Stück so Beziehung erkaltet und die Gemeinschaft gestört wird. Wer meint, er kann in der Gemeinde nur dann friedlich sein, wenn sein Wille der Wille ist, den die Gemeinde zu akzeptieren hat, der begreift nicht, dass er der Gemeinde Schaden zufügt. Und das ist Sünde. Das ist Sünde. Wollen wir nicht viel lieber dem Guten nachjagen, wie Paulus schreibt? Damit ist gemeint, dass ich mir aktiv und immer wieder überlege, wie ich den anderen segnen kann. Wie kann ich dem anderen eine Freude machen und ihm Gutes sagen und tun? Gerade auch denen ich nicht so nahe bin, die anstrengend sind oder mit denen ich auf Distanz bin, weil irgendetwas zwischen uns steht. Dem Guten nachzujagen ist keine Aufgabe, die wir abhaken müssen, nach dem Pfadfindermotto, jeden Tag eine gute Tat und fertig. Nein, als Gemeinde Jesu, und so verstehen wir uns ja und wollen uns als solche weiterentwickeln, da ist es wichtig, dass uns die Gemeinschaft untereinander ein ganz hohes Gut ist, das wir miteinander immer weiter fördern wollen. Dem anderen Gutes gönnen und Gutes tun soll unser tiefes Verlangen und unsere Sehnsucht sein. Das entspricht dem Willen Jesu und so will er uns vorfinden, wenn er kommt. Das Problem ist nur immer, das lässt sich der andere nicht immer gefallen. Der beharrt auf seinem Recht. Das ist schwierig. Und dann lesen wir in Vers 16 bis 18, was du gerade gebetet hast. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Das ist nicht leicht, wenn man von dem anderen brüskiert wird, wenn man vorgeführt wird. Das ist ganz bestimmt nicht leicht. Man muss manchmal auch innerhalb des Leibes Christi eine ganze Menge tragen und ertragen und versuchen, nicht irgendwie auszurasten. Das ist doch so. Ne? Muss ich dauernd fröhlich sein? Muss ich immer beten und muss ich in allem dankbar sein? 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Wer schafft das ohne Unterlass? Hände hoch. Ich sehe keine Hände. Was ist denn los hier heute Morgen in der Gemeinde? Wer so fragt, der hat noch nicht tief genug verstanden, was uns der Apostel hier sagen will. Warum? Weil wir als Christen immer und immer zu Grund zur Freude haben. Das bedeutet nicht, dass Christen keine Sorgen, Nöte und Ängste hätten. In seiner Abschiedsrede sagt Jesus zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst. Jesus weiß also ganz genau, in was für einer Welt wir leben und wie es uns darin geht. Nun kommt aber das große Aber. Ne? Denn man muss nicht immer, wenn man einen Vers liest, hinterm Komma aufhören, sondern den Vers ganz lesen und dann, damit man ihn begreift, dann auch den ganzen Abschnitt, damit man auch den Textzusammenhang kennt. Ne? Hier heißt es, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, ihr Lieben. Jesus ist stärker als alles, was dich bedrückt, belastet und bedrängt. Die Freude in Christus ist stärker als dein Leid. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Lied, kennt ihr wahrscheinlich alle. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden, drei Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir erleben das manchmal anders. Ich stelle mal eine einfache Frage und der andere ist beleidigt. Was machen wir mit dem? Einen großen Bogen um ihn herum? Nee, Paulus sagt, gerade mit diesem sollen wir barmherzig sein und sollen versuchen, ihnen Gutes zu tun. Oder wollen wir, wenn Jesus wiederkommt, sagen, ich konnte dich nicht loben, weil ich so schlechte Laune hatte, weil ich so viele Sorgen hatte und weil es mir nicht so gut ging? Willst du Jesus sagen, du hast keine Freude, weil es in dieser Welt so schlecht geht oder andere Menschen dir Böses tun? Ich glaube nicht, dass das eine brauchbare Ausrede ist. Lasst uns trotz allem Ärger und Leid fröhlich singen und Gott preisen. So tun es auch viele Christen. Man kann sich mal ärgern. Man kann auch mal schimpfen. Das hat selbst Jesus fertiggebracht. Wir sollen ja Jesus ähnlicher sein, heißt es im Wort Gottes. Aber wir müssen uns auch wieder einkriegen. Die Bibel sagt, lasst euren Zorn nicht mit der Sonne untergehen, sondern kriegt dich wieder ein. So tun es aber auch viele Christen in anderen Ländern, in denen sie verfolgt werden. Auch in Ländern, in denen die äußeren Umstände viel schlechter sind als bei uns. Wenn ich mich an die Zeit erinnere, als Jugoslawien noch hinterm Eisernen Vorhang war und ich noch die Prediger kennengelernt habe, die da teils sogar mitten im Winter bei 30 Grad minus im Wald, im Stehen, Gottesdienst gehalten haben und die ganze Gemeinde war da und die hielten zusammen, dann frage ich mich, ob das nicht gerechtfertigt ist, dass in unseren Breitengraden der Wohlstand einfach zu groß ist, als dass wir wirklich so ernsthaft mit Gott umgehen könnten. Aber das sind ja Gedanken für jeden Einzelnen von sich. Ich klage ja niemanden an, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, uns zum Nachdenken anzuregen über das, was im Wort Gottes steht. Die haben da in Jugoslawien, ich habe auch Bücher noch darüber, die haben etwas viel Kostbares als Geld und Gesundheit, als Wohlstand und Sicherheit. Ich habe gehört von einem Bruder, den ich gut kannte in Baden-Württemberg, der auch immer wieder rüberfuhr. Es gab Gemeinden, die hatten ein einziges Blatt aus der Bibel, nur ein Blatt von irgendwo. Und das haben sie alle abgeschrieben. Aber die waren geistlicher als viele bei uns hier im Westen. Die haben das eine Blatt, das sie hatten aus dem Wort Gottes, Das hat ihnen geholfen. Ich hätte zu gerne mal gewusst, was da gerade drin gestanden hat. Ja. Sie haben Freude am Herrn und die zeigen sie auch. So hat auch schon Martin Luther gegen Sorgen und Schwermut das Singen zum Lobe Gottes empfohlen. In einem Lied heißt es: Darum, wenn der Teufel kommt und gibt euch eine Sorge und traurige Gedanken, so wehrt euch frisch und sprecht: Aus Teufel, ich muss jetzt meinem Herrn singen. In dir ist Freude, in einem Leide, o du süßer Jesu Christ, singt er dann. Und dann sollst du mal sehen, wie schnell der Teufel abhaut. Da hat er keine Aktien drin. Mit dem Beten ist es ähnlich. Denken wir nicht selbst zufrieden, heute Morgen habe ich meine stille Zeit hinbekommen, irgendwie. Also mein Gebet soll für den Tag ist erfüllt, Punkt. Aufgabe abgehakt. Nein, Jesus will ständig in Kontakt mit uns sein. In jeder Situation, auf der Arbeit, im Haushalt, bei einem Gespräch, in der Schlange, am Supermarkt, beim Sporttreiben oder sogar beim Fernsehen. Überall können wir mit ihm reden, ihm Menschen hinhalten, ihm unsere Gedanken mitteilen und ihn auch um Rat fragen. Wir können ihm immer danken, seine Hilfe erflehen, um Konzentration oder Gelingen oder Ideen bitten, um Führung und Bewahrung, um Segen und Stärkung. Ich weiß nicht, ob wir das am Morgen in 10 Minuten Morgenandacht so schaffen. Ich jedenfalls nicht. Ich brauche da viel mehr Zeit. In dem Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus" heißt es: Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Habe ich gehört, das singen wir heute noch zum Schluss. Ja, meine Ohren sind offen. Betet ohne Unterlass. Da war eine Frau, die sich sehr über etwas geärgert hatte und ihr rutscht ein Schimpfwort raus. Plötzlich hielt sie inne und sagte: Es wäre doch viel besser, wenn wir sagen würden, Jesus hilf, anstatt zu schimpfen. Wer das schafft, der ist in der Heiligung schon weit fortgeschritten. Stoßgebete statt Schimpfworte, das ist mal eine Idee. Das, ihr Lieben, wäre mal eine echte geistliche Übung. Und Gott will noch mehr für uns. Wörtlich schreibt Paulus: Dankt in allem. Und an dieser Stelle kann ich nur bekennen, das gelingt mir auch nicht immer. Ich bin da auch noch ein sogenannter Eignungsübender. Es ist manchmal, geht es ziemlich heftig zu. Es geht also nicht um ein prinzipielles Gefühl oder um Dankbarkeit, der Dankbarkeit, sondern um das Danken selbst. Wir denken immer, was ohne Gefühl passiert, ist nicht richtig. Tatsächlich kann das Gefühl das größte Einfallstor für den Feind sein, wenn wir uns auf das Gefühl anstatt auf das Wort verlassen. Gefühle haben immer etwas mit unserem persönlichen Erlebnishorizont zu tun und der ist nicht immer positiv. Das Gefühl kommt vielleicht später nach, wenn wir Gott zum Beispiel in der Krankheit für medizinische Hilfsmöglichkeiten danken, wenn wir ihm in der Sorge um unsere Kinder danken, dass er sie uns geschenkt hat, wenn wir in der Corona-Krise danken, dass er uns darin nicht alleine lässt. Wer sucht, der findet in allem einen Grund zur Dankbarkeit, ihr Lieben. Ist das nicht was Wunderbares, dass unser Gott in ständigem Kontakt mit uns sein will, immer und überall? Er will uns in Freude und Dank sehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann findet er uns vielleicht nicht reich, aber beliebt und nicht gesund. Aber er findet uns selig und glücklich, wenn wir uns an Gottes Wort halten. In Vers 19 bis 22 heißt es: Den Geist dämpfet nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und auch den Geist Gottes sollen wir kräftig unter uns wehen und wirken lassen. Wir sollen ihn nicht dämpfen oder unterdrücken oder gar ganz auslöschen. Insbesondere Prophetie, also das Hineinsprechen Gottes in unsere Situation, sollen wir nicht verachten. Rechnen wir überhaupt damit, dass Gott auch ganz konkret in unsere Situation redet und handelt? Ich habe am Freitag eine liebe Schwester besucht, in Pahnsdorf. Ich sagte ihr, ich habe lange von dir nichts gehört. Wie geht es dir? Und dann sagte sie, es ging mir zuletzt so schlecht, dass ich nicht wusste, ob ich es überlebe. Sie ist 82 Jahre alt. Und dann hat sie jemanden in der Gemeinde angerufen und hat gesagt, bete mit mir. Und am nächsten Tag war sie gesund. Ha, da staunst du, ne? Das ist das, was Gott tun kann. Aber viele fangen an, ihn zu kritisieren, weil es nicht immer gleich sofort passiert. Da fehlt uns wieder die Geduld. Wenn Gott das nicht gleich sofort tut, dann liebt er uns nicht. Auf Fehmarn hatten wir einen Fischer, der hat mehrere Tage wenig gefangen. Und dann saß er in der Gemeinde und weinte, ich weiß nicht, welche Sünde ich getan habe, warum Gott mich nicht mehr segnet. Dabei hat das ja ganz andere Gründe. Wir wissen ja, dass es Zeiten gab, wo uns auch selbst die Ostsee überfischt war und da gab es halt nicht so viel. Aber man kann auch nicht jede Situation, in der wir gerade reinkommen, damit irgendwie versuchen zu rechtfertigen oder uns darüber zu beklagen, dass da irgendeine unbekannte Sünde im Raum steht, die wir gar nicht kennen. Nein, es gibt so viele Dinge, auch warum, ich habe das mit einem Schweizer Bruder mal erarbeitet, wir haben mal alle Bibelstellen zusammengetragen, die über Krankheit reden. Das waren vier dicht beschriebene DIN A4 Seiten in kleiner Schrift. Man glaubt das gar nicht, was die Bibel über Krankheit alles sagt. Sie sagt zum Beispiel, es ist einer krank vor Lachen. Habt ihr schon mal gelesen im Wort? Und ein anderer ist krank vor Staunen. Wir müssen uns davon verabschieden, immer nur zu denken, wenn uns irgendetwas geschieht, womit wir nicht zufrieden sind, dass das daran liegt, dass wir gesündigt haben. Das ist natürlich auch manchmal so. Aber man darf das nicht in Stein meißeln, das kann viele Gründe haben. An einer Stelle heißt es, dass Menschen krank geworden sind, damit Gott sich an ihnen verherrlichen kann. Was es nicht alles gibt. Ja. Wir können vor Gefahren der geistlichen Schwärmerei warnen, obwohl solche Schwärmereien bis heute die Gemeinde Jesu bedroht, spalten und zerstören kann. Da kamen schon wieder Vorschläge. Da war mal neulich einer hier in Lübeck aus der Schweiz und hat einen Abend gemacht, ein Lobpreisabend. Und gleich kam jemand auf mich zu, wollen wir nicht mit denen in Zukunft zusammenarbeiten? Leute, die wir überhaupt nicht kennen. Ja, so ist das manchmal. Manchmal, es geht doch letztendlich darum, und gerade für mich, für uns, die wir auch am Wort dienen, ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass das Wort Gottes nicht aus dem Ruder fällt. Und deshalb müssen wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber es gibt Situationen, da darf man nicht mal das fragen. Ja, für uns heute in dieser Predigt im Zuge unserer Gemeinde möchte ich dabei aber drei konkrete Ideen nennen, damit wir diese noch prüfen, bedenken und darüber beten können. Das ist erstens, der Heilige Geist wirkt Freude und Freiheit. Wie kann der Einzelne im Gottesdienst seine Freude noch deutlicher sichtbar werden lassen? Ich bin ja heute ganz erfreut, weil ich sehe keine miesen Gesichter. Alle, die da sind, machen ein freundliches Gesicht heute Morgen. So muss das sein. Das Zweite ist, als christliche Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns untereinander noch besser kennenlernen. Auch, dass wir einüben und gegenseitig Anteil nehmen, was wir mit Gott erlebt haben und was sein Geist uns aufs Herz legt. Deswegen geben wir ja auch Raum für Zeugnisse. Wir wollen wissen, möglichst immer in Verbindung mit der Predigt, was haben wir denn praktisch damit eigentlich erfahren? Wie können und wo können wir Raum und Zeit schaffen, dass wir einander Erlebnisse mit Gott, Glaubenszeugnisse, Eindrücke, Bibelworte und so weiter mitteilen können? Und das Dritte ist, der Heilige Geist verbindet uns. Wie schön wäre es, wenn sich die Gemeinschaft des Gottesdienstes noch mehr auswirkt in unser Leben und unseren Alltag. Dass wir voneinander wissen, füreinander da sind, füreinander beten und Gemeinschaft pflegen, das ist für uns, die wir zum Teil weiter voneinander entfernt wohnen, eine Herausforderung, natürlich. Aber es ist wichtig. Und ich komme zu den Versen 23 bis 24. Er aber, Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Aber er tut es nur dann, wenn wir es auch wollen. Er setzt sich nicht über unseren Eigenwillen hinweg, ne, sondern, ja gut, es kommt manchmal Strafe, die wir verdient haben in irgendeiner Form. Aber liebe Geschwister, Gott will uns heiligen und bewahren. Und er wird es auch tun. Das wird geschehen an dir und an unserer Gemeinde, wenn wir das beherzigen, was die erste Christengemeinde unmittelbar nach dem Pfingstereignis beherzigt hat. Von ihr steht doch geschrieben in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wie schwer ist das denn? Können wir das leisten? Wo ist das Problem? Das ist doch keine To-Do-Liste, die man abhakt. Es geht hierbei nicht um unser Tun, sondern es geht um das Bleiben. So wie die Rebe nur Frucht bringt, wenn sie am Weinstock bleibt, so sollen wir bleiben in der wahren Lehre der Apostel und im Studieren des Wortes Gottes. Wir sollen bleiben in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wir sollen bleiben im Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls und sollen bleiben im Gebet in der Verbindung mit unserem Herrn und Heiland. So bleiben wir in Christus. So können wir unser Leben richtig gestalten und freudig leben auf jeden Tag und auf den Tag vor allen Dingen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf den Wolken des Himmels mit Macht und Herrlichkeit. Hören wir doch auf, unser eigenes in den Vordergrund stellen zu wollen und konzentrieren uns darauf, dass wir in der letzten Zeit sind, dass wir bereit sein müssen. Und bereit können wir nur sein, wenn wir dem Wort Gottes nachfolgen, wenn wir es glauben, wenn wir es beherzigen und wenn wir es tun. So bleiben wir in Christus. So können wir unser Leben richtig gestalten und freudig leben auf jeden Tag. Vor allen Dingen auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin sollen wir uns nicht selbst durchwurschteln und auch nicht krankhaft abrackern, sondern lassen Gottes Geist frei und fröhlich in uns und durch uns wirken. Wir wollen mit Jesus leben in Freude und Dankbarkeit. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, tadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. So sollen und wollen wir Jesus begegnen, wenn er wiederkommt. Amen.
Amen.
Danke, Herr Jesus, was du durch deinen Heiligen Geist uns heute Morgen wieder vorlegst. Wir werden nicht anders können, als zu bezeugen, da müssen wir noch lernen. Aber du hast gesagt, du gibst das Wollen und du gibst das Vollbringen. Und unsere Aufgabe ist lediglich, dass wir uns dem unterordnen. Und genau das ist dein Wille. Und dein Wille soll mit unserem Willen in Übereinstimmung sein. Und deswegen möchte ich dir das im Gebet hinlegen für mich selbst und für alle, die zu uns gehören und selbst für die, die noch dazukommen, dass wir das beherzigen, dass es im Leib Christi nicht um uns geht, um unsere Ideen, um unsere Dinge, die wir unbedingt wollen, sondern darum, dass wir uns dem Wort Gottes unterordnen, ihm glauben, uns an ihm freuen und ihm in Freude nachkommen. Amen.
Amen.
Amen.